Herzlich willkommen zu Knochenschrauber, dem Podcast für Orthopädie und Unfallchirurgie aus dem Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie der Universitätsmedizin Mainz. Mein Name ist Sven-Oliver Dietz, ich bin Oberarzt und Unterrichtsbeauftragter für Unfallchirurgie und mein heutiger Gesprächspartner ist mein Kollege Erik Hanke. Hallo Erik.
Hallo Olli.
Erik, schön, dass du da bist. Du bist ja bei uns vor allem für die Handchirurgie zuständig, auch ein bisschen für die plastische, aber das soll heute nicht das Thema sein, sondern wir reden über einen echten Klassiker in der Unfallchirurgie, nämlich die distale Radiusfraktur. Wir machen das mal anhand von einer Kasuistik. Jetzt kommt eine ältere Patientin zu uns in die Notaufnahme, die ist zu Hause über die Teppichkante gestolpert, hat versucht, sich mit der rechten Hand abzufangen und jetzt steht das Handgelenk schief. Wie würde aus deiner Sicht der ideale Assistenzarzt, Assistenzärztin die initiale Untersuchung machen?
Erstmal, das ist der Klassiker, du hast schon ganz recht. Teppichkante, ja, leider immer wieder, leider eher die alte Dame, fängt ja schon da an mit dem osteoporotischen Knochen, ist halt mit die häufigste Fraktur, die es gibt beim Menschen und deswegen kommt das auch sehr häufig bei uns vor. Ich denke mal, die Dame zeigt uns schon unten in der Notaufnahme, was ihr Problem ist. Meistens kommen die ja schon so primär versorgt mit einer kleinen Schiene dran. Wir orientieren uns erstmal, ist es irgendwie geschwollen, das Handgelenk, gibt es diese typischen Zeichen, Frakturzeichen. Mit Krepitation würde ich jetzt nicht gerade anfangen, sehr unfreundlich der Dame gegenüber. Manch eine Dame akzeptiert das komischerweise auch. Ansonsten würde ich natürlich erstmal anfangen, wie sieht's aus? Ganz banal, wie ist die Hautfarbe und wie ist die Schwellung? Ist die Temperatur, hat sie noch Sensibilität, ist es durchblutet? Davon gehe ich natürlich grundsätzlich aus, aber das sollte man eigentlich schon mal am Anfang untersucht haben, weil es gibt schon Begleitverletzungen, der Nervus medianus, der kann mal irritiert sein mit Parästhesien, so 1-3. Also insofern, das gehört schon mal dazu und ich glaube, dann sollte man auch gar nicht weiter lange fackeln bei dieser Primäruntersuchung, Einschätzung, einfach ein Röntgenbild anzufertigen lassen.
Okay, also wenn wir das nochmal zusammenfassen, wir würden anfangen mit der Inspektion, gucken, wie steht die Hand, nach wo ist die Fehlstellung, nach Dorsal oder nach Vola, gucken, ist die Haut geschlossen oder ist die Haut verletzt. Da muss man ja auch sagen, gerade bei den älteren Leuten, wenn die so eine Pergamenthaut haben, ist das gar nicht so selten, dass wir da so kleinere Einrisse sehen. Wir würden dann eine Palpation machen, also gucken, ist die Hand warm, dann eine kurze Durchblutung von Durchblutung, Motorik, Sensibilität. Mhm. Ist ja häufig nur über die Rekapitalisierungszeit möglich, weil der ja, wie du gesagt hast, der Patient in der Schiene ruhig gestellt ist. Und die Motorik so orientierend angucken. Also man muss sagen, wenn die mit den Fingern wackeln können, ist ja schon gut, dass die einem jetzt nicht Schere, Stein, Papier vormachen können. Das ist ja klar in der Situation. Dann hast du gesagt, Medianus 1-3, also das bedeutet Finger 1-3. Da fangen wir an am Daumen, das ist die 1, 2 Zeigefinger, 3 Mittelfinger. Ist ja so der Klassiker, dass die Leute da so ein bisschen eine Krippelparästhesie haben, also finde ich zumindest, habe ich häufig gesehen. Ja. Und dann schicken wir sie zum Röntgen. Und was du gesagt hast, ja auch ganz wichtig, die Anlage einer Schiene, wenn es nicht schon durch den Rettungsdienst geschehen ist, sollten wir doch wenigstens eine provisorische Schiene anlegen als Schmerzmittel.
Das
ist sonst Quälerei.
Ja, na klar, also man möchte ja nicht mit einer gebrochenen Extremität rumlaufen, das geht auch nicht.
Geht nicht.
Bin ich ganz bei dir.
Wir röntgen das Handgelenk in 2 Ebenen. Und wenn du so ein Röntgenbild von einem Handgelenk orientierend anguckst, so der erste Blick, worauf guckst du zuerst?
Ich schaue mir eigentlich, muss ich sagen, die Stellung des Carpus, also der Handwurzeln zum Radius an. Das ist so für mich immer schon grob orientierend, ob was in diesem Handskelett stimmt oder eben nicht. Und dann gehe ich ins Detail. Ich versuche natürlich bei der Radiusfraktur, das ist ja auch unser Hauptanliegen gerade, zu orientieren, wie stark ist die Fraktur verkürzt? Ist sie mehrfragmentär? Ist sie intraartikulär? Gibt es Begleitfrakturen? Ist es eine Unterarmfraktur oder ist es nur der PSU, der mit ab ist, der Prozessus iliosus ulnae, der dann mir zeigt, dass da schon ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, Wucht hinter war bei der Fraktur Und daran orientiere ich mich dann zuerst. Und dann gehe ich auf weitere Kleinigkeiten schon beim Carpus mit ein, weil das korreliert ziemlich miteinander. Kann auch mal sein, wenn es so typische so Chauffeurfrakturen gibt, wo der Prozessus des Radius ab ist, dass man so auf diesen SL-Spalt gucken sollte, um sich auch nochmal zu vergegenwärtigen, ob eine Dissoziation vorliegt oder eben nicht.
Wofür steht sind, SL-Spalt?
Ja, scapholunär, also zwischen Mondbein und Kahnbein. Mhm. Das gucke ich meistens alles, was ich gerade gesagt habe, in der AP-Aufsicht. Und dann wende ich mich zu der seitlichen Aufnahme zu und schaue mir auch wieder den Carpus an, wie zum Beispiel das Mondbein und das Kahnbein zueinander stehen. Und dann schaue ich natürlich die Gelenkfläche vom Radius an. Wie ist der abgekippt? Ist es eine Flexionsfraktur? Ist es eine Extensions? Sind es Sonderform? Ist es eine Bartenfraktur? Ja, das ist so, wo ich zuerst drauf schaue.
Okay, also wir gucken ganz grob gesagt AP und seitlich, wie ist die Gelenkfläche frakturiert? Ist sie betroffen oder nicht? Ja. Wie weit ist sie abgekippt? Wie weit ist es verkürzt? Und du hattest schon so ein paar besondere Frakturen erwähnt, die Chauffeurfraktur, also die Fraktur des Prozessus Studioideus Radii, dann die Bartenfraktur, das ist ja eigentlich so eine Kantenfraktur der volaren Gelenkfläche, dann gibt es noch den Reverse-Barten, man kann es immer noch schöner machen, das ist dann die Abscherfraktur der dorsalen Kante. Diese ganzen Sonderformen, die kann man sich, glaube ich, super gut mal in Amboss angucken. Die sind immer so schwierig zu beschreiben. Mhm. Da gibt es ja noch die Die-Punch-Fraktur. Das war immer meine Lieblingsfraktur, weil man die so selten sieht, aber der Name so toll ist. Das ist so eine Impressionsfraktur des Kahnbeins in die Gelenkfläche des Radius. Sieht man wahnsinnig selten, finde ich. Aber wenn man sie übersieht, ist immer blöd. Mhm. Ich finde das ja immer schwierig, so Gelenke, wo so viele knöcherne Strukturen sind, gut zu beurteilen im normalen Röntgenbild. Mhm. Da sind so viele Linien und dann soll man sagen, wie stehen die ganzen Knochen zueinander? Wie niederschwelligmachst du bei den distalen Radiusfrakturen ein CT?
Im Wesentlichen würde ich sagen, wenn es eine intraartikuläre Fraktur ist oder ich den Verdacht habe, dann ist das für mich schon mal ein Plus, zu sagen, okay, vielleicht eine Schnittbildgebung. Ich mache das auch tatsächlich abhängig davon, was so mir vorschwebt an Versorgung. Sprich, ist das ein junger Mensch? Habe ich da einen Anspruch, dass ich wirklich alles ganz exakt haben möchte, bei der er dann wirklich noch viel vor sich hat? Oder ist das ein älterer Mensch, der in Anführungszeichen eigentlich wesentlich die Länge wiedergestellt haben muss? Daran orientiere ich mich also auch an meinem Alter. Also das kann man nicht irgendwie unterschlagen. Und da würde ich sagen, junger Mensch, und ich rede sowas von 20, 30, 40 intraartikuläre Frakturen, würde ich gerne ein CT haben wollen.
Ja, da denke ich auch auf jeden Fall bei den intraartikulären Frakturen. Wir sehen das ja auch oft, dass wir das bei den älteren Patienten machen. Da muss man sich natürlich immer hinterfragen, hat es eine therapeutische Konsequenz oder nicht. Geht ja gar nicht darum, dass man sagt, dass jemand im höheren Alter weniger Anspruch hat auf eine Versorgung. Aber der Anspruch ist ja, wie du sagst, ein ganz anderer. Beim jungen Menschen wollen wir die volle Leistungsfähigkeit wiederhaben. Beim älteren Menschen geht es ja um eine Schmerzarmut und um eine sehr gute Funktion im Alltag, dass die halt selbstständig sein können.
Ja.
Jetzt kommt dieser Patient also wieder zu uns. Wir haben nur ein konventionelles Röntgenbild bis hierhin und sehen, die Fraktur ist verkürzt und klassischerweise nach dorsal abgekippt. Mhm. Was nun?
Ja, wir sollten auch schauen, wie viel Grad. Also man sagt so, bis 20 Grad kann man das bei alten Menschen in Anführungszeichen tolerieren. Nichtsdestotrotz würde ich auch versuchen, egal welches Alter, eine Reposition durchzuführen. Mhm. Und das sollte man, so wie wir es eigentlich früher gelernt haben, mit einer Bruchspaltanästhesie machen.
Und das ist ganz wichtig, never do it without.
Also ich möchte es nicht ohne haben. Nein. Gut, die Bruchspaltanästhesie ist auch nicht nett, aber trotzdem, das hilft schon. Und erst dann würde ich tatsächlich, kann man sich überlegen, entweder direkt manuell reponieren oder aber im Mädchenfänger aushängen und dann nochmal manuell nachreponieren. Das sollte man schon machen. Und dann entsprechend eigentlich auch erstmal einen Gips anlegen. Nicht irgendwie auf die Idee kommen, sofort eine Orthese oder irgendwas nehmen, Gips. Und da muss man sagen, ist auch so ein bisschen, geht das Know-how verloren leider unten in der Ambulanz.
Das stimmt. Also wir sehen ja, dass man das eigentlich schon durch einen Zug in die Länge wirklich ganz gut wieder vorreponiert, bevor man dann, wie du sagst, manuell nochmal nachlegt, nachdrückt. Mhm. Das ist ja die sogenannte Ligamentotaxis. Also ja. Das ist ja, wenn man das Röntgenbild sieht, das täuscht ja immer. Da sind diese ganzen Handwurzelknochen und das der Distalradius, Distalulna und man denkt, das liegt alles so nebeneinander. Und wenn man dann eine Operation macht, sieht man vor lauter Bändern überhaupt keine Knochen. Ja. Das ist einfach eine wahnsinnig bandreiche Struktur, ist mit auch sehr, sehr kräftigen Bändern. Und durch diesen Zug dieser Bänder kann man schon sehr viel erreichen in der Reposition. Wir legen dann einen Gips an für die Retention. Mhm. Und da, ganz, ganz wichtig, bis zur letzten Faser spalten, den primären Gips nie zirkulär lassen.
Mhm, unbedingt.
Das ist so, die Fraktur schwillt nach. Und wenn da keine Dehnungsfuge in dem Gips ist, dann nimmt die Haut Schaden. Im schlimmsten Fall kann es sogar zu einem Compartment-Syndrom in dem Bereich kommen. Ja, klar. Aber wenn man das vollständig spaltet, also wirklich bis zur letzten Faser, bedeutet auch, dass die innerste Schicht des Mulls durchgeschnitten ist, dann passiert das eigentlich nicht. Mhm. Jetzt haben wir ja ganz häufig die Situation, dass wir diese Fraktur reponiert haben und wir haben sie im Gips retiniert, haben älteren Patienten und die Fraktur steht eigentlich gut. Mhm. Also man hat eigentlich gar keine größeren Wünsche mehr. Und wie ich immer sage, das gleiche Röntgenbild mit Platte drauf würde man als Operateur sofort nehmen.
Ja, genau.
Trotzdem sind wir ja auch bei den älteren Patienten da relativ großzügig mit der Osteosynthese. Hm. Warum?
Naja, sagen wir so. Ich glaube, das sind unsere chirurgischen Vorstellungen, dass wir dem Bild gerecht werden. Und deswegen muss man sich eigentlich den Patienten intensiv zu Gemüte führen. Das heißt, mit auseinandersetzen. Die Indikation ist nicht nur abhängig von dem Bild, sondern ist auch ganz klar abhängig von dem Patienten. Und allein schon eine Interaktion, ein kurzes Gespräch gibt schon viele Informationen. Ist er compliant? Hat er überhaupt einen Anspruch auf wirklich eine gute Funktion? Oder ist wirklich nur Schmerzfreiheit angesagt? Und dazu muss ich auch mal sagen, ich habe auch eine Menge Bilder gesehen von Patienten, die es fast gar nicht mehr gibt. Es gibt noch diese 100-Jährigen, aber die da den Weltkrieg mitgemacht haben, die haben teilweise Gelenke, wo du denkst, okay, damit können die gar nicht bewegen und kommen mit der ganz anderen Seite, weil da überhaupt keine Beschwerden sind. Mhm. Also das ist relativ, es gab ja auch mal diese Orchid-Studie. Mhm. Ich glaube, die ist eigentlich nur abgebrochen worden, weil wir Chirurgen, Handchirurgen, Unfallchirurgen Angst hatten vor der Konsequenz, vielleicht nicht zu operieren und deswegen häufig konvertiert sind. Also nicht alles muss man mehr operieren und ich glaube, da kommen wir langsam hin. Wir kommen auch zu anderen Osteosyntheseverfahren, die vielleicht ganz nett sind, zum Beispiel Spanning Plate, nur kurz erwähnt. Die dann weniger invasiv sind. Aber nichtsdestotrotz, man muss wirklich nicht jede Fraktur, distale Radiusfraktur, operieren. Aber sind wir noch einen Schritt weiter. Man sollte sie zumindest behandeln. Und da sind wir wieder bei Osteoporose, sind wir wieder bei Zentrum Orthopädie und Unfallchirurgie. Ich finde, das ist eine ganz klare Indikatorfraktur. Erst recht Teppichkant und dann nur nach vorne gestürzt. Also das ist auch ein wichtiger Teil der Nachbehandlung. Ja,
ja, auf jeden Fall. Also ich denke, man muss erstmal, was du auch gesagt hast, sich klar sein, dass man nicht das Röntgenbild behandelt. Das ist natürlich das Ziel, dass im Röntgenbild eine gute oder akzeptable Stellung erreicht wird, das ist schon klar. Aber das sagt uns eigentlich noch gar nicht, wie sollen wir das jetzt eigentlich wirklich machen. Ich habe ja damals die Orchid-Studie begleitet und viele Patienten sind eigentlich nach 12 Wochen zufrieden gewesen mit dem Ergebnis nach konservativer Behandlung, obwohl die Röntgenbilder wirklich nicht sehr anatomisch aussahen, nicht sehr gut. Aber was mir alle Patienten durch die Bank gesagt haben, war, die ersten 6 Wochen waren furchtbar, weil sie wahnsinnig eingeschränkt waren. Mit diesem Gips kommen viele alte Menschen nicht gut zurecht. Mhm. Das fängt ja damit an, mit der Körperhygiene, mit der Intimhygiene, mit Kochen, mit Einkaufen gehen, im Supermarkt bezahlen. Und wenn das dann noch die dominante Hand ist, das ist einfach schwierig. Mhm. Aber wenn ein Patient damit klarkommt, und das ist genau das, was du gesagt hast, die Anamnese, die Kunst der Anamnese, wenn der eine Familie hat, wo der total aufgefangen ist, dann ist das natürlich möglich, das konservativ zu behandeln. Da ist überhaupt nichts dagegen zu sagen. Natürlich kann man in der Operation vielleicht noch eine noch exaktere Stellung erreichen. Es gibt aber auch manche Operationen, wo man sich am Ende denkt, boah, vielleicht wäre das konservativ doch besser gewesen, weil die Knochenqualität dann sehr schlecht war, man keine gute Verankerung für die Schrauben findet. Das muss man schon abwägen.
Da hat man halt die Spanning Plate als Alternative, würde ich sagen. Und auch mit zur Hilfe, zur Entscheidungshilfe, abgesehen von der Anamnese, einer guten klinischen Untersuchung, ist auch die Klassifikation. Die sollten wir da auch noch kurz erwähnen. Und die AU-Klassifikation ist gängig. Klar gibt es noch andere. Es gibt einfach Extensionsflexionsfrakturen. Flexionsfrakturen grundsätzlich, die sind instabiler. Mhm. Bin ich auch schon Schiffbruch erlitten, hatte ich gedacht, oh, steht so super beim niedergelassenen Kollegen. Ja, das machen wir nicht. Und dann nach 6 Wochen stand das wirklich grauenvoll. Musste ich nach 6 Wochen revidieren. Mhm. Also das könnte man auch noch mit einbringen. Das als Entscheidungshilfe zu sagen, okay, wir operieren oder nicht. Aber auch das Risiko einer Operation, du hast gesagt, Pergamenthaut, da, wir haben das schon gesehen. Ja? Wir haben schon Wundheilungsstörungen, die wirklich nach hinten losgegangen sind. Dann haben wir viel mehr Schaden als vorher, ja.
Du hast ja schon zweimal die Spanning Plate erwähnt. Was ist das für ein Implantat? Das ist ja relativ neu.
Ja, ist im Prinzip ein Fixateur intern. Mhm. Also wie wir es ja kennen mit dem Außengestänge, ist das praktisch eine längliche Platte, die vom Mittelhandknochen bis zum Radioschaft gebracht wird und tatsächlich die Hand auf Länge bringen soll, diese Ligamentotaxis, und das in der Fixation. Das Gute ist, man braucht nicht viel Zugangsweg. Es ist recht, wie soll ich sagen, einfach anzubringen. Und wir haben jetzt noch nicht so viele Fälle, aber diese 2, 3, die das gemacht bekommen haben, die waren alle richtig gut. Die waren in der Funktion gut, die waren von den Beschwerden her wirklich sehr gering und haben die dann auch entfernt bekommen. Das sollte man natürlich nicht vergessen. Ne? Mhm. Drin lassen ewig kann man nicht, ist eine zweite Operation notwendig. Aber das Outcome war bisher bei diesen wenigen Fällen sehr gut.
Also man macht damit praktisch eine temporäre Arthrodese. Wenn du sagst, von der Mittelhand bis zum Radius, die können also das Handgelenk derzeit nicht bewegen, aber das könnten sie im Gips auch nicht. Aber die haben ja die Hand frei. Ja. Also die können wahrscheinlich mehr als im Gips.
Das bin ich mir ziemlich sicher, denn auch diese Druckstellen dann im Gips und dieses auch Gewicht ist ja relativ. Das ist ja nur eine schmale Platte. Damit kommen die alten Menschen deutlich besser zurecht. Beim jungen Menschen würde ich das nicht anwenden, ehrlich gesagt. Da würde ich auch mal auf die Rekonstruktion hingehen. Aber beim alten Menschen, die von der Greifkraft her waren die alle hervorragend. Ja, und Faustschluss und volle Streckung in Handrückenebene war also toll.
Du hast ja gesagt, die Osteosynthese ist trotz allem, was man mit der konservativen Therapie erreichen kann, eigentlich der Goldstandard in der Versorgung der distalen Radiusfraktur. Was ist denn die Standardversorgung von der distalen Radiusfraktur bei uns im Haus?
Also abgesehen jetzt von der konservativen Therapie, immer noch mit Gipsanlage am Anfang, dann vielleicht zirkulären Cast, ist es halt die operative mit einer winkelstabilen Plattenosteosynthese. Mhm. Winkelstabilität, das ist ja bei uns schon so 15, 20 Jahre ein Begriff, insbesondere halt gelenknah. Der Vorteil ist einfach unschlagbar. Man hat eine Reposition jetzt intraoperativ offen, meistens am Radius, kann die temporär nochmal halten mit zusätzlich K-Drähten und dann kommt halt diese Winkelstabilität zum Zuge, dass die Schrauben, wenn man sie festzieht, sich nicht nochmal verkippen. Und das Fragment, was man gerade schön eingestellt hat, gerade am Gelenk ebenfalls nicht verkippt dadurch. Und wir haben halt eine variable Winkelstabilität, das heißt, wir haben eine Angulation von 10 bis 15 Grad und das heißt, ich kann mir auch noch ein bisschen die Richtung der Schraube aussuchen. Am Anfang war es vorgegeben, mittlerweile ist das so. Das sind schon enorme Vorteile. Auch die Ausrissfestigkeit von diesem Implantat ist einfach hervorragend. Und ich glaube, wir haben eigentlich nur am Radius Winkelstabilität. 2 Hersteller haben wir gerade, aber wir haben nur Winkel.
Nur Winkelstabil, ja. Also Winkelstabil für diejenigen, die in der klinischen Ausbildung noch ein bisschen weiter vorne sind. Das bedeutet, ich habe eine kraftschlüssige Verbindung zwischen Schraube und Platte. Das wird von vielen Herstellern so gelöst, dass ich im Schraubenkopf ein Gewinde habe, das passt genau zu einem Gewinde in der Platte passt und dadurch kann sich die Schraube nicht aus der Platte lösen, wenn man das richtig anwendet. Der Vorteil dieser winkelstabilen Platten ist auch, die sind anatomisch vorgeformt. Das heißt, ich kann auch anhand der Platte meine Reposition kontrollieren oder aber auch sogar verbessern, wenn ich das richtig anbringe. Mhm. Nach dieser Plattenosteosynthese, die wir ja in aller Regel in einem Plexusanästhesie machen, also es wird nur der Arm betäubt, das klappt sehr, sehr zuverlässig, darf der Patient sofort wieder belasten oder wie gibst du den Patienten frei?
Also frühfunktionell, er darf eigentlich alles bewegen. Vielleicht am Anfang noch diese Optivo-Schiene, Orthese ist das, ein bisschen als Schutz, ein bisschen, dass der Patient sich sicher fühlt, auch dass noch das Gewebe abschwellen kann, weil das ist ja jetzt zweimal geschwollen, eigentlich durch den Sturz selbst, das Frakturereignis und natürlich durch uns, durch die Operation über so einen FCR-Zugang zum Beispiel oder auch mal streckseitig oder in Kombination. Aber auch nicht zu lange. Er möge bitte dann anfangen zu beüben, die Langfinger sowieso sofort und das Handgelenk aber auch zügig, denn es kommt zur Vernarbung, es kommt zur Verkürzung, ja, und um dem gegenzuwirken, braucht man eine gute Rehabilitation. Und da ist es, was ich bei speziellen Fällen schon auf, wie soll ich sagen, eher Ergotherapeuten zurückgreife als auf allein Krankengymnast, je nachdem, was halt auch möglich ist. Und da ist immer eine Engstelle, das weiß ich. Es gibt nicht viele Plätze für Reha am Handgelenk, aber die wenigen, die nutzen wir halt schon.
Und braucht jeder Patient, der eine Osteosynthese am distalen Radius hatte, eine Physiotherapie oder Ergotherapie?
Auch wiederum nicht zwingend, wenn es einfach nur darum ging, zum Beispiel halt wieder den Längengewinn herzustellen und Schmerzfreiheit, insbesondere natürlich bei dem alten Menschen. Da ist einfach, wie soll ich sagen, wir können ihn auch meistens, wenn er nicht richtig compliant ist, auch nicht sagen, pass auf, du darfst jetzt hier nicht viel anheben oder darfst nur belasten bis, weiß ich was, 2-3 Kilogramm. Das geht dann meistens nicht. Und da muss man sagen, da ist die Natur, hilft sich selbst und lassen wir einen freien Lauf, in Anführungszeichen, denn die machen kein Handwerk mehr. Ja, aber der compliante Patient, dem wird schon ziemlich dezidiert gesagt, wie er was machen kann. Nach 6 Wochen machen wir nochmal ein Röntgen oder lassen das den Niedergelassenen machen. Und wenn sich nichts verschoben hat, eine Konsolidierung auch stattgefunden hat, dann wird er freigegeben zur Aufbelastung. Ja, so ungefähr ist das Konzept.
Die Röntgenkontrolle nach 6 Wochen, da, das schreibe ich auch immer in meine Briefe und lege auch immer Wert drauf. Ich frage mich, wie oft das tatsächlich stattfindet. Ich gehe mal davon aus, regelmäßig, und da wird nie was Schlimmes gesehen, weil dass wir Patienten nach 6 oder nach 12 Wochen bekommen mit einer Pseudarthrose am distalen Radius, ist ja eine Rarität. Also da kann ich mich kaum dran erinnern. Das ist sicherlich was man mal untersuchen könnte, ob das überhaupt mal eine klinische Konsequenz hat, also eine Röntgenkontrolle nach 6 Wochen.
Ich glaube nicht. Man sollte eigentlich nur dann, das müssen wir aber noch lernen, glaube ich auch, also alle Ärzte zusammen, mehr, wie soll ich sagen, auf den Patienten bezogen. Wenn er zunehmende Beschwerden hat, wenn die Schmerzen zunehmen, wenn die Beweglichkeit abnimmt, dann müssen wir vielleicht einfach schon vorzeitig einfach nachschauen und dann auch konsequent mit einer Schnittbildgebung. CT ist das Beste einfach, um den Knochen zu beurteilen. Beim SL-Band ist es was anderes, aber da würde ich sagen, sollte man darauf achten. Und gerade auch so in der Nachbehandlung, da will ich noch darauf hinweisen, gerade wenn das nach 6 Wochen meistens schlechter wird, dann geht bei mir so ein kleines Lämpchen an, vielleicht doch Morbus Sudeck, CRPS, Komplex Pain Syndrome. Und da ist so ein paar Kriterien, ein paar Symptome, auf die man achten sollte, wie geschwollene Hand und bläulich-livide verfärbt, einen kleinen Tremor, vermehrte Behaarung, die ist beeindruckend, wenn man das sieht, ja. Und da muss man einfach mal dran denken, und dann ist gar nicht eine Schnittbildgebung das Zielführende, sondern eher die Konsultation des Neurologen.
Ja, da sind wir schon mitten im Thema der Komplikation. Du hast gesagt, CRPS ist natürlich eine wahnsinnig gefürchtete Komplikation. Die Stammhörer erinnern sich jetzt an den Podcast über Sprunggelenk, wo wir auch schon das CRPS erwähnt haben. Ja. Ich muss aber sagen, ich sehe es häufiger an der Hand als am Sprunggelenk. Und man sieht es tatsächlich nicht so selten, aber es wird selten daran gedacht. Also was du gesagt hast, ist ganz wichtig. Wenn die Patienten Schmerzen haben, die sich sonst nicht erklären lassen. Ja. Und man muss sagen, 6 Wochen nach OP sind starke Schmerzen nicht anders, nicht wirklich zu erklären. Diese Temperaturunterschiede, die Verfärbung der Haut, das vermehrte Schwitzen, der Tremor, das sind solche Alarmsignale, die müssen einem Spezialisten für das CRPS vorgestellt werden. Das sind bei uns die Neurologen, das können in anderen Kliniken die Schmerztherapeuten sein. Das weiß man ja, wenn man da ist und wenn man in der Niederlassung ist, dann sollte man die Patienten umgehend in einem Schmerzzentrum vorstellen, weil das ist wirklich schlimm, wenn das nicht behandelt wird. Welche typischen Komplikationen sehen wir denn noch nach Osteosynthesen am distalen Radius?
Fangen wir mal ganz allgemein an. Infekt, wobei ich muss sagen, die Hand ist meistens so gut durchblutet. Tatsächlich ist es eher rar, aber es kann einen Infekt geben. Nervenirritation schon bei der Osteosynthese kann es geben.
Vor allem der Medianus, der liegt ja da wirklich in der Nähe des Zugangs.
Ja, genau. Und FCR, da wirklich muss man dran vorbei. Aber auch zweizeitig. Also wenn die Platte einfach ein bisschen zu weit distal liegt, kann sie den Nerven irritieren. Da kann sie aber auch die Beugesehne vom Daumen, die lange Beugesehne, auch irritieren, wenn es nicht gut liegt. Da muss man ein bisschen drauf eingehen. Und da bin ich schon wieder einen Schritt weiter. Geht ja auch mal irgendwann um die Metallentfernung. Also grundsätzlich eigentlich machen wir keine mehr. Viele Patienten kommen noch mit der Frage Metallentfernung. Und es muss schon wirklich ein hartes Kriterium geben, denn bei einer Metallentfernung haben wir schon auch Komplikationen gesehen. Mhm. Und die muss man rechtfertigen, dass es wirklich ein Benefit ist, das Metall rauszuholen. Ja. Und wenn die Platte zu schlecht liegt und dieser Flexor pollicis longus zu sehr irritiert ist, ist das für mich ein Argument, bevor es reißt, hatten wir auch schon, lieber rausholen. Das ist so der Klassiker, wo wir auch immer Sorge vor haben, dass wir streckseitig die Schraube einfach zu lang gebohrt haben oder eingebracht haben, dass dann die Extensor pollicis longus Sehne rupturiert. Ja, aber muss ich sagen, doch recht selten, viel häufiger bei der konservativen.
Ja, komisch, gell, das stimmt.
Ja, das ist irritierend, ja. Aber ja. Es ist, also das würde ich so, trotzdem muss man es einfach mal erwähnt haben. Und selten, ganz selten als Komplikation wirklich Pseudarthrosen. Also wo es nicht zusammenwächst, ich glaube, da braucht man auch einfach ein bisschen Geduld manchmal. Ja, also man sollte nicht jedes Röntgenbild überinterpretieren. Und eine Pseudarthrose ist ja per Definition immer noch nach 6 Monaten. Vorher ist es Delayed Union.
Genau. Das heißt, mit den Strecksehnen, das ist ja super interessant. Und sollte man sich nochmal im Anatomieatlas angucken. Die laufen ja streckseitig durch die Strecksehnenfächer. So, genug gesagt, aber die liegen ja unmittelbar dem Radius an. Und wenn die Schrauben, die man von in der Regel ja von Vola einbringt, da überstehen und man das nicht am Ende der Operation überprüft, ob das alles gut ist, dann sind die tatsächlich gefährdet. Und das ist eine ganz blöde Komplikation, weil wenn der Patient dann kommt und sagt, Fraktur tut zwar nicht mehr weh, aber ich kriege meine Finger nicht mehr gerade, das ist relativ blöd und unangenehm und auch... Ja, es gibt genug Leute, die dann auskunftsfreudig sind und sagen, das liegt eben daran, dass die Schraube viel zu lang ist. Und das ist immer blöd zu rechtfertigen. Also da sollte man wirklich drauf achten. Du hattest den Infekt gesagt, das CRPS, die Strecksehnenverletzung, die Irritation der Beugesehne, finde ich gar nicht so selten, wenn man die Platte halt nicht schön anlegt. Und da muss ich auch sagen, man operiert halt nicht auf Zeit, sondern auf Qualität. Und man muss gucken, dass die Platte richtig liegt. Ja. Die Zeit muss man sich nehmen. Und das ist manchmal wirklich lästig, diese Platte dann perfekt hinzulegen. In den allermeisten Operationen ist das ja schnell geschehen, weil man einfach, wenn man das reponiert hat, was ja auch in aller Regel gut geht, legt sich die Platte von selbst dahin, wo sie hingehört. Aber wenn das halt mal nicht so ist, dann wirklich die Zeit nehmen, nochmal im Notfall Schraube neu bohren, Schraube tauschen.
Na klar.
Ist halt so.
Weil eine Revisions-OP, das ist ein, wie soll ich sagen, das ist absolut unnütz und ein Risiko für den Patienten, da dann nochmal ranzugehen. Und das kostet dann noch mehr Zeit für alle. Ja. Also insofern bin ich ganz bei dir.
Absolut.
Aber die Platten heutzutage, die machen uns ja auch das doch sehr angenehm. Mhm. Die sind ja anatomisch vorgeformt. Dann gibt es auch extra welche, die für diese für die Flexor pollicis longus Sehne eine Aussparung haben. Mhm. Also es gibt schon tolle Sachen, auch für streckseitig extra angeformte, je nachdem, was für eine Frakturmorphologie dahinter steckt. Ja, es ist einiges machbar.
Absolut. Und trotz allem darf man nicht vergessen, wenn man vielleicht auch mal im Ausland formuliert, es gibt wenige Studien, die sagen, dass diese Platten der Kirschnattrad-Osteosynthese auch beim Erwachsenen überlegen ist, wenn die gut gemacht ist. Und da muss man halt auch sagen, ja, jede Osteosynthese, die gut gemacht ist, mit der man viel Erfahrung hat, vor allem gute Erfahrung hat, ist gerechtfertigt. Mhm. In Deutschland muss man aber sagen, ist die überwiegende Standardtherapie die winkelstabile Plattenosteosynthese. Die Kirschnatträhte sind das nicht mehr, sind aber, würde ich sagen, trotz alledem beim Mittel, das man auch anwenden kann.
Ja, aber immer noch auch, finde ich, der Fixateur extern. Auch wir machen den auch selten, weil wir denken, hey, wir machen dann am Ende sowieso eine winkelstabile Platte drauf. Aber der Fixateur hat auch seine Vorteile. Und ausheilen lassen könnte man auch in dem, je nachdem. Und da ist natürlich die Spanning Plate, die besetzt da diese Lücke zwischen diesen beiden Implantaten ganz gut. Und ich glaube, dass da auch demnächst mehr kommen wird.
Ja. Und das finde ich ja spannend, obwohl das so ein Klassiker ist, den wir ja jeden Tag mehrfach sehen, ist da die Entwicklung noch überhaupt nicht am Ende.
Ja.
Und eigentlich weiß man, dass ganz, ganz viele Wege zu einem Erfolg führen. Am Ende habe ich immer gerne die 3 Tipps für Studierende in der Therapie der distalen Radiusfraktur. Welche 3 Tipps, wenn man es auf 3 beschränken kann, würdest du den Studierenden mit auf den Weg geben?
Ah, gar nicht so einfach, weil eine Menge durch den Kopf geht. Aber ich finde, der Anfang ist immer ganz wichtig, herauszubekommen, was eigentlich der Patient am Ende will. Man muss natürlich auch aufklären darüber, welche Optionen man hat. mit allen Konsequenzen, welche Risiken es gibt, wie meistens der Benefit aussieht. Also das auch schon mal herausbekommen, was hat man eigentlich für einen Patient? Klar, in Kombination mit der Klassifikation, die sollte man schon so ein bisschen intra- oder extraartikulär und Mehrfragment in dieser Richtung oder Beuge, also Flexions- oder Extensionsfraktur, dieses eine gute Anamnese mit der Diagnostik, mit einer einfachen Röntgendiagnostik. Und das bringt uns schon enorm weit, was machen wir eigentlich mit diesen Patienten? Also das ist, finde ich, elementar und das ist der erste Tipp. Der zweite, man kann tatsächlich, das ist uns so fern, weil wir es überwiegend gar nicht mehr machen oder mehr operieren, aber über eine gute Reposition in Bruchspaltanästhesie eine Menge erreichen. Und man kann die Patienten aus dem Risikogebiet der Operation herausbringen. Und ich glaube, da ist es ein Zweite, dass man da sich noch Sachen aneignet, die in der Ambulanz noch von einigen richtig gekonnt werden. Ja. Und das Dritte ist, was wir vielleicht auch so ein bisschen haben noch unter den Tisch fallen lassen, aber diese Kombination für später dann in der Operation mit dieser Schnittbildgebung, also ein CT, seltener muss ich sagen, für die Radiusfrakturen in MRT, aber man kann sich ja das ja auch dreidimensional anschauen, man kann sich da den Knochen extrahieren und nochmal orientieren, was für einen Zugang wähle ich das und sich wirklich vorher hinsetzen vor der OP und planen, wie ich welches Implantat, wir haben so viele, am besten einsetze und nutze. Und ich finde, das sind so die Dinge, die ich gerne mitgeben würde.
Gilt der alte Spruch von Professor Salter, ein großer Unfallchirurg, der mal gesagt hat, Decision is more important than incision. Also gute Planung, Analyse der Röntgenbilder, mit dem Patienten sprechen und dann mit dem Patienten gemeinsam eigentlich die beste oder die geeignetste Therapie für diesen Patienten finden. Und wie du gesagt hast, ein bisschen Liebe auf die primäre Reposition legen, das ist mit einem gut gemachten Gipsruhigstein, dann ist eigentlich den Patienten viel geholfen. Super, Erik, vielen Dank.
Olli, ich danke.
Cool. War super interessante Folge und ich hoffe, ihr habt jetzt das nötige Rüstzeug, um die Distalradiusfrakturen zu behandeln. Also, tschüss.